Kunst und Kommerz, der Podcast.
Hi, wir sind Armin und Tobias, zwei DJs und Labelbetreiber aus Berlin. In unserem Podcast sprechen wir mit unterschiedlichen Menschen über Kunst und Kommerz und natürlich auch über ihr Leben und Schaffen.
Kunst und Kommerz.
Er hat eine unglaubliche Karriere als Produzent und cooler Clubdude hingelegt. In ihm schlägt ein türkisches und ein deutsches Herz. Mit uns hat er über die Angst vor dem Ende der Coolness, TikTok-Techno und geile Energie gesprochen. Herzlich willkommen, Musti.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass du es geschafft hast.
Gleichfalls. Toll habt ihr es hier.
Vielen lieben Dank. Als allererstes würde ich dich gerne mal unseren ZuhörerInnen vorstellen und so erzählen, was ich alles rausgefunden habe im Netz. Du bist 57 Jahre alt, bist Produzent, DJ, Remixer, Komponist, Mitbetreiber des Plattenlabels Peppermint Jam, hast Sexbomb geschrieben und produziert. Stimmt?
Das ist richtig.
Und vor allem, was für mich ein krasser persönlicher Einfluss war, weiß nicht, wie es bei Tobi war, Horny, ne, den Track.
Hörnchen.
Ja. war für mich eine krasse Influence damals, ja, als angehender junger DJ. Warst in der Jury bei DSDS, Deutschland sucht den Superstar. Würde behaupten, bist weltbekannter Künstler und Produzent. Und es gab ein Zitat, was wir über dich gefunden haben. Du sagst, das Herz des Studios ist der Computer heutzutage. Da wollten wir dann auch später noch mit dir drüber sprechen. Gibt es irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe, was du korrigieren willst?
Ich würde das, glaube ich, so unterschreiben. Tatsächlich, ja, genau. Also eine Prise Humor muss bei all dem immer dabei sein. Das ist mir immer wichtig. Aber ansonsten top recherchiert.
Vielen Dank. Muss man sagen, ist auch bei Persönlichkeiten wie dir nicht so schwierig. Wir hatten schon Gästinnen, da ist es schwieriger, Inhalte über dich rauszufinden. Aber es ist eine, würde ich mal sagen, sehr beeindruckende Karriere, auf die du zurückblicken kannst, oder? Bis hierhin.
Vielen Dank, ja. Und auf einmal bin ich hier und 35 Jahre später, also die ganze Zeit, die ich das jetzt mache, mein Label Peppermint Jam ist jetzt 30 gerade geworden dieses Jahr. Und es ist echt verrückt, wie man irgendwie im Hobbykeller seines Vaters irgendwann mal anfängt und Sachen macht und gar nicht weiß, dass man eigentlich einen Song geschrieben hat gerade oder was produziert hat. Und auf einmal hier steht und 30 Jahre lang ein Label hat, auf das ich sehr stolz bin, ganz tollen Musikkatalog aufgebaut hat und da natürlich auch irgendwann, die Neugier hört ja nicht auf. Das heißt, du machst natürlich irgendwas mit dem Kerngeschäft, also meiner Leidenschaft, das ist die Produktion und spreadest dann aber so ein bisschen aus. Und dass du natürlich, dass ich mir dann auch Sachen zutraue, wie zum Beispiel mal mit dem Babelsberger Filmorchester Konzerte zu machen oder bei DSDS in die Jury zu gehen. Weil das ist im Prinzip das, was ich mache. Ich mache Musikproduktion, bin mit Menschen zusammen, coache Menschen und ob da eine Kamera nun steht und der Sender irgendwie RTL heißt oder keine Ahnung oder irgendwie ein tolles klassisches Orchester mit dir, das ist im Prinzip fast egal.
Ja, aber man muss aber auch sagen, das heißt ja auch hier Kunst und Kommerz, du bist ja auch jetzt, um das mal so zu sagen, nicht nur Künstler, du bist ja auch Unternehmer, ne? Du hast ja viele Unternehmungen, ja, du bist ja Künstler, aber auch Produkt und vertreibst aber ja auch Produkte, ne? Es ist ja komplett vielseitig.
Absolut. Und das ist natürlich ein Punkt. Und ich gönne auch jedem Künstler tatsächlich Erfolg. Weil du natürlich als Künstler irgendwann brauchst du diese Schulterklopfen, ganz wichtig. Das ist einfach eine menschliche Eigenschaft, dass du irgendwie mal eine Belohnung brauchst und aber auch deine Kunst ja weiterfinanzieren willst. Also insofern gehört natürlich Kommerz ganz eng an die Kunst ran, finde ich. Und es gibt irgendwie, also mein Lieblingsbeispiel, ich bin sehr Italien-affin, wir haben in der Nähe von Florenz ganz lange was gehabt. 20 Jahre, mein Sohn ist da groß geworden und bin ein ganz großer Fan natürlich von den Uffizien vom Dom und die wunderschöne Geschichte natürlich vom Dom, der ja von innen, von Michelangelo quasi, ne, das ist ja alles von Michelangelo, das war im Prinzip ein Corporate Job für ihn. Also hätte er den Auftrag der Kirche nicht bekommen, hätte er das, wofür wir Michelangelo jetzt so lieben, also im Prinzip die Kunst und seine Erfindungen und so, hätte es gar nicht gegeben. Also das ist Mäzentum, also der Kommerz ist für die Kunst super wichtig.
Ja, das trifft wahrscheinlich auf die ganze Renaissance-Phase
absolut,
zu, ne?
Absolut.
Medici und
genau.
So weiter und
also
so fort.
Also irgendwie ist es immer zusammen. Und das ist natürlich immer da, wo Geld ist, ist dann vielleicht auch lustigerweise vielleicht auch mal bessere Kunst, weil sie dann irgendwie auch unterstützt wird, obwohl ich auch dran glaube, dass zum Beispiel Kunst besonders gut ist, wenn Künstler manchmal wirklich nicht satt sind und irgendwie strugglen. Dann hast du wahrscheinlich irgendwie, das geht nicht ein Leben lang, Aber ich glaube schon, dass die besten Phasen von Künstlern die hungrigen Phasen sind.
Also würdest du an der Stelle auch sagen, das kann auch einen negativen Einfluss haben, der ökonomische, auf den Künstler?
Definitiv. Also wenn du irgendwann tatsächlich satt bist und alles gemacht hast, so, also außer man sagt dann, okay, wo ist das nächste Goal, wo kann ich mich irgendwie noch weiterbilden, wenn du diesen Impuls in dir hast, super. Aber für mich ist es manchmal auch schwierig vorzustellen, dass dann die Rolling Stones mal wieder, wie heißt das tolle Studio auf Capri oder so, dann gehen sie da hin oder Jamaica und dann sitzen sie am Strand und wie willst du denn da ein geiles Rock'n'Roll-Lied machen irgendwie, weißt du? Also dann lieber Regen in New York irgendwie so, weißt du?
Aber Frage ist, kann man denn als Künstler in satt sein? Geht das? Ist, wenn Künstlertum ist doch irgendwie immer Neues erschaffen wollen.
Eigentlich ja. Und ich glaube auch daran, wenn du einmal Künstler bist, dann bist du irgendwie auch immer Künstler. Aber natürlich ist das, ich weiß nicht, ob es eine Sinuskurve ist oder vielleicht auch eine Kurve, wo das, es gibt nur mal diese Zeitspanne, wo du halt einfach vielleicht am kreativsten bist irgendwie. Und jetzt, also ich versuche mir zum Beispiel in meinem Falle krampfhaft diese Naivität, die man früher einfach hatte, weil man einfach so unbeschwert war, obwohl man eigentlich gar kein Geld hatte. Ja, aber du warst unbeschwert. Das versuche ich mir jetzt krampfhaft wieder hinzuorganisieren. Dass du sagst, ey, irgendwie alles, was irgendwie nervt und doof ist, irgendwie wegorganisieren und gucken, dass man einfach im Studio vielleicht auch einfach nur mal seine Plattensammlung durchhört, ein Gläschen Wein trinkt und irgendwie auch sagt, ey, ich habe jetzt 10 Stunden Musik gehört, reicht mir, ich gehe jetzt nach Hause irgendwie. Also das muss man sich auch mal wieder die Freiheit muss man sich wieder erkämpfen. Und um auf die Frage zu antworten, also wenn du einmal Künstler bist, ja, theoretisch ja, aber es gibt auch vielleicht Menschen, die sagen, ey, ich bin leer oder ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte und jetzt pflanze ich irgendwie Blumenkohl an. Weißt du? Kann ja auch sein. Das würde ich sagen, I'm happy.
Ja, fair enough. Also glaubst du auch an diesen Sweet Spot in der Künstlerkarriere? So, und das, ne, könnte man so ein bisschen raushören, dass man sagt, also es gibt ja viele auch Kritiker, die sagen, also die Stones, die können ja gar kein geiles Album mehr machen. Mhm. Da ist ja, also die haben jetzt der Zenit ist überschritten. Mhm. Wo soll das auch noch herkommen? Die haben ja schon alles quasi rausgelassen.
Ja, definitiv das Schöne bei uns allen und sogar bei den Stones, obwohl das ja so eine eingeschworene Gemeinschaft ist. Also es funktioniert ja als Band tatsächlich. Aber da gibt es natürlich immer diese externen Faktoren, wie zum Beispiel Produzenten. Und bei uns zum Beispiel, das, was wir machen mit Produktion, und das Schöne ist, wenn ich jetzt ein Beethoven bin und jetzt alleine irgendwie Sachen schreibe, also genial natürlich, aber vielleicht sagst du irgendwann, wenn du den Input von draußen nicht mehr hast, dann bist du vielleicht irgendwann, dass du sagst, okay, das war's jetzt. Aber wir können ja immer irgendwie, ich kann mir ja als Produzent jetzt tatsächlich irgendwie morgen eine Rockband aussuchen oder irgendwie irgendein Newcomer funkt mich an, der macht aber ganz anderes Zeug. Und deswegen glaube ich schon, dass auch durch die Zusammenarbeit von Menschen, ne, durch das einfach kreative Miteinander, dass du da eigentlich schon eine längere Lebensdauer hast als Kreativer.
Ja.
Das glaube ich schon.
Ja, das erschließt sich.
Ich habe immer so als armer Künstler, der ich sicherlich jahrelang auch war, zeitweilig.
Ne, Gott sei Dank 20er. Nicht mehr, Tobi.
Also als arm würde ich mich überhaupt gar nicht mehr nachträglich bezeichnen. Ich glaube, ich war zu keinem Zeitpunkt arm. Ja, aber da war immer so, okay, was wäre jetzt, wenn jetzt jemand kommen würde, würde mir jetzt so eine Million oder lass es 10 Millionen sein geben. So, was wäre denn dann anders? Ich hätte dann ein Auto und ein fettes oder irgendwelche Sachen, beliebigen Güter, aber ich würde ja immer noch genau das Gleiche machen. Ich würde ins Studio gehen und würde Musik machen. Also das würde sich signifikant wahrscheinlich gar nicht so viel ändern.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Die, wenn man mir das nehmen würde, wäre ganz schlimm, so, ne? Aber das Geld wäre schlimmer, mir die Ability zu nehmen, Kunst zu machen, Musik zu machen, das zu machen, was ich liebe, als das Geld zu nehmen, um für was ich denke, dass ich die Kunst ja mache, solange ich jetzt nicht satt in dem Sinne
bin. Definitiv. Ne? Also man sagt ja immer so, du sollst jetzt nicht irgendwie oder was heißt du sollst, aber man macht ja die Kunst der Kunst wegen und jetzt nicht, um jetzt damit erstmal Geld zu verdienen. Du musst natürlich von irgendwas leben. Und wir haben ja gerade eine Pandemie hinter uns irgendwie, die natürlich auch gezeigt hat, wenn du einfach dich auch nicht, deinen Beruf nicht ausüben kannst oder deine Liebe irgendwie, dann musst du schon gucken, was machst du jetzt, damit du zumindest erstmal ein paar Brötchen hast und vielleicht auch mal Miete zahlen kannst. Aber im Prinzip hast du recht. Also man macht natürlich irgendwie die Kunst der Kunst wegen. Und wenn du so ein Dieter Meier bist von Yellow, der natürlich irgendwie auch von Haus aus irgendwie gesegnet ist, sag ich mal, finanziell und Alter, trotzdem, reicht,
ne? Ja,
aber trotzdem ein geiler Künstler ist und einfach irgendwie ein Spinner auf die positive Art, das ist natürlich ein gutes Beispiel dafür.
Ich glaube, dass es sogar andersrum so ist, dass wenn man sich nicht um seinen Alltag sorgen muss, dann auch es leichter hat, natürlich Kunst zu machen. Ja, also wenn du sozusagen, es gibt so einen Musikmanager, der ganz viel bei Facebook immer postet, gute Ratschläge, und der hat mal, und das fand ich ganz, ganz zutreffend, und das hatten wir eben schon mal, der gesagt hat, hey, wenn du gerade pleite bist, dann versuch jetzt nicht irgendwie gerade einen Hit zu machen. Also du hast dann einfach andere Sorgen. Genau. Ja, da ist auch was Wahres dran. Absolut. Das heißt also, wenn du jetzt sozusagen beruhigt im Studio sitzen kannst, da kannst du dich locker machen. Kannst du mal nur deine Platten hören. Da kann der Künstler auch mal sozusagen nichts tun. Ja, und ist okay. Und so Müßiggang, glaube ich, nennt man das. Genau. Ne? Und das ist dann schon auch noch eine andere Ausgangssituation. Wenn man sich anguckt, welche Musiker so auch oder Musikerinnen auch berühmt geworden sind, da waren viele dabei, die auch, also aus meiner Erfahrung, auch viele, die aus gutem Elternhause kamen. So, ne? Wie ist denn da so deine Wahrnehmung? Wo kommst denn du her? Hattest du einen rough Start oder bist du relativ safe so in deine Musikkarriere reingeschlittert?
Also der rough Part kam witzigerweise später, als ich eigentlich schon echt in der Musikbranche war oder von Musik gelebt habe, aber mein Vater das oder meine Eltern das eigentlich gar nicht wussten, was ich eigentlich so richtig mache. Aber mein Vater war Arzt. Ich kannte das von meinem Vater abgesehen, das ist ein total ausfüllender Job. Irgendwie, du hilfst Menschen und es ist einer der sinnvollsten Jobs, die ich so kenne eigentlich. Und das war für mich dann so klar irgendwann. Und irgendwie meint mein Vater eigentlich, glaube ich, aus anderen Gründen, er hat irgendwann gesagt, hast du nicht mal Bock auf ein Instrument? Weil er im Prinzip, er war so ein Vorzeige-Mittelklasse. Papa, ne, hat gesagt, ey, das muss alles hier picobello und am besten gehst du noch in den Tennisverein und da lernst du noch Piano oder wie auch immer. Und dann habe ich mich zwischen Piano und Orgel, habe ich mich quasi dann der Orgel zugewidmet, weil halt 14 Jahre oder 13 halt mehr Knöpfe zum Drehen und so, das war halt ein bisschen mehr was für Jungs. Und habe das dann jahrelang gemacht, das war so zweimanualig, ne, die Orgel, also so Franz Lambert-mäßig mit Basspedal und war cool, hab ein Jahr lang gemacht und dann habe ich so gedacht, auch jetzt irgendwie mal ein bisschen verändern und dann habe ich irgendwann, ich habe das gerade bei euch im Studio, den JX3P von Roland gesehen, habe dann irgendwann gesagt, Papa, das ist so mein Wunsch-Keyboard, würdest du mir den sponsern? Hat das gemacht und dann habe ich mich unten im Hobbykeller unseres Familienhauses quasi, habe ich mich dann so breit gemacht, zwei Kassettenrekorder und quasi schon Overdub-Aufnahmen gemacht, weil du hast vom ersten Kassettenrekorder was abgespielt, hast dazu gespielt, beim zweiten aufgenommen und dann wieder zurück. Also du hast Mehrspuraufnahmen gemacht, die dann am Ende tierisch gerauscht haben natürlich, ne, wegen hin und her. Aber das war so mein Anfang und dann so in Bands angefangen und ich war aber immer so, ich habe immer Bock auf irgendwie so funky und auf so grooviges Zeug gehabt, aber war, also gerade Hannover war sehr bekannt für die Rockbands, habe dann auch so in Rockbands gespielt, war immer so der Alien, aber ganz cool, weil ich so mein Flair da mit reingebracht habe und aber immer nur mit der Ansage so nach dem Motto, das ist ein nettes Hobby. Also ich habe selber nie dran gedacht, dass das mein Beruf wird oder eine Leidenschaft, die man wirklich auch ausleben darf. Nach dem Abi dann irgendwie angefangen aufzulegen, also auch eher so, ey, du hast doch eine Plattensammlung, hast du mal Bock irgendwie so, ne? Dann gemacht und das ging dann mal weiter und dann habe ich mir mein Knie gebrochen bei meinem Lieblingssport Baseball, konnte dann mein Medizinstudium plötzlich antreten. Halbes Jahr später wieder fit gewesen, dann hat mein Vater gesagt, ey, jetzt aber nicht rumhängen bitte, sondern mach irgendwas anderes, bist du wieder Dings, habe ich Wirtschaftswissenschaften angefangen und dann ging das aber mit der Musik schon so los und dann habe ich halt meine keine Ahnung, bis zum Vordiplom, glaube ich, Wirtschaftswissenschaften gemacht, habe auch das Vordiplom nicht fertig gemacht und irgendwann stehe ich halt vor meinem Vater und sage so, ey, das mit dem Studieren, ich fühle das nicht. Und vielleicht war es auch einer der Gründe, dass ich in Hannover studiert habe, weil ich glaube, wenn du studierst, siehst du bei meinem Sohn, der macht das halt in einer anderen Stadt und da hast du eine ganz andere, da kannst du dich als Charakter besser schärfen, kannst dein Leben anfangen, meine erste eigene WG und Dings. Ich habe das nie gehabt, ich habe dann immer beim Elternhaus gewohnt, meine Eltern haben sich irgendwann getrennt, also es war irgendwie alles safe, ich musste jetzt keine Miete zahlen, aber mein Dad, der war dann auch so, dass er gesagt hat, so, du bist jetzt 18, dann guck mal, wo du jetzt Geld verdienst. Also irgendwie war es auch okay, der hat mich dann auch so ein bisschen getreten. Aber dann tatsächlich irgendwann, als ich dann vor ihm stand, gesagt, so, kein Studium und Dings, dann haben wir uns echt gestritten. Ne? Das war dann wirklich so echt mal so ein Bruch. Und little bit fast forward, ich habe dann irgendwie mit Label gegründet, Peppermint Jam und habe dann irgendwie meine Produzentenkarriere aufgebaut und in dem ganzen Remix-Game, was ja so ein ganz großes 90er-Ding war quasi, da habe ich dann auch echt Gas gegeben und dafür gab es dann irgendwann eine Grammy-Nominierung 1998. Und witzigerweise, ich weiß nicht, ob es was damit zu tun gehabt hat, aber so fast parallel kam dann auch Horny raus. Aber wie gesagt, dieses Grammy-Ding, das war dann ein relativ großes Ding, was für mich auch nochmal spannend war, weil ich habe ja diese beiden Herzen. Ich bin in Deutschland geboren, bin aber türkischer Herkunft, also ich habe ein deutsches und ein türkisches Herz. Und zur Grammy-Nominierung schrieb dann die türkische Presse, ey, einer von uns ist nominiert. Und die deutsche Presse schrieb, einer von uns ist nominiert. So, das war das erste Mal bei mir so, und da war ich so Anfang 30, 31 oder so, 30. Und das erste Mal so, ey, okay, erstmal, was bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Und dann hat mein Vater zu dieser Grammy-Nominierung ein Gratulationsschreiben von unserem Oberbürgermeister bekommen. Und da stand er vor mir mit Tränen in den Augen und hat gesagt, ey, Sohn, ich wusste überhaupt nicht, was du machst. Und da habe ich schon lange von der Musik gelebt. Schon lange.
Als du das mit dem kommerziellen Erfolg dann auch ernst genommen wird, erst und eigentlich, dass es so lange ein Hobby ist, bis du kein Geld verdienst, obwohl du eigentlich genau das Gleiche machst.
Genau. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Also das verstehen natürlich Eltern, genau wie mein Vater, was ich gerade gesagt habe. Die verstehen natürlich, wenn es in der Zeitung irgendwas gibt über dich. Das ist für die eine Währung. Das verstehen die. Und dann sagen sie, okay, auch wenn du nicht weißt, die denken, langhaarige Typen im Kiffende, im Übungsraum. Das ist für die Kunst oder Musik. Weißt du? Und das ist quasi so eine Währung, die verstehen die. Und dann natürlich auch, und das ist jetzt natürlich viel, sage ich mal, vielleicht viel akzeptierter. Und da, das ist zum Beispiel ein positiver Effekt von dem ganzen Social Media Gedöns, dass du natürlich auch da viele Positivbeispiele hast. Weil du kannst natürlich irgendwann nur einen Künstler, wenn er schon erfolgreich ist, dann sagen viele Menschen, oh ey, toll und well done. Aber dieser Weg dahin, dieser harte, ne, das ist, da wirst du halt immer schief angeguckt. Und irgendwie, ne, da ist halt immer so ein Struggle. Aber wie oft wahrscheinlich wie in allen Berufen, wenn du erfolgreich bist, ist alles schön.
Ja, aber würdest du sagen, es ist ja, Kunst ist ja trotzdem die Arbeit, aber die wird dann einmal entlohnt und einmal nicht. Mhm. Würdest du sagen, dass es eher gesellschaftlich auch ein Problem ist, vielleicht auch in Deutschland mehr als in anderen Ländern, dass die halt irgendwie sagen, ja gut, Künstler, vieles ist so ein Hobby, muss man eigentlich gar nicht bezahlen. Mhm. Und das wird ja dann eigentlich auch nur richtig entlohnt, wenn du, sag ich mal, Reichweite hast. Und ne, da hat man ja auch irgendwie habe ich immer das Gefühl, gibt es eine komische Einstellung zu. Also, dass man Künstler nicht richtig bezahlen sollte, weil es ja eigentlich ein Hobby ist oder keine richtige Arbeit.
Ja, das ist ein ganz, ganz toller Punkt, Armin. Also, ich weiß nicht, ob ich dieses Zitat nochmal so wortgenau zusammenkriege. Aber ich glaube, angeblich soll Churchill gesagt haben. Es war irgendwie Wartimes, ne? Also es war irgendwie Krieg und es war so, ey, wir brauchen jetzt hier irgendwie noch finanzielle Mittel und dann sagt ihm irgendein Minister, keine Ahnung, wir müssen jetzt hier Kultur, müssen wir komplett irgendwie Sense, ne? Also wirklich wegrationalisieren. Und da sagte wohl Churchill, ungefähr wortgemäß, sagte, ja, aber warum mache ich dann den Krieg? Weißt du, darum geht's ja. Also wir sind halt immer in dieser Arbeitsschleife. Aber eigentlich sollte man noch gucken, dass man sich irgendwie Kunst und Kultur, das, was das Leben so lebenswert macht, weißt du, und was Leuten ja auch, ich meine, Kunst ist ja ein Wahnsinnssprachrohr, du kannst ja so viel irgendwie rauslassen damit, in jeder Kunstform, und das ist für, genau wie du sagst, das wird immer so als, ach, das ist ja ganz nett, dass du das so machst, ne, aber das ist eigentlich, das ist, was wir eigentlich alle so lieben, ne, mit irgendwie, mit natürlich Kulinarik und den vielen Sachen, die es so lebenswert macht, mit Reisen und so, da gehört halt Kultur mit zu. Das ist eigentlich das, worauf wir uns fokussieren sollten. Ne, und was eigentlich belohnt werden sollte.
Ja, und aber irgendwie gesellschaftlich nicht als, also jeder konsumiert es, für jeden lebensnotwendig. Was hätten wir in der Pandemie ohne die Kultur gemacht, ohne die Bücher, ohne die Musik, absolut, ohne die Filme?
Ne? Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, vielleicht ist es dann auch so ein bisschen, also ich will es nicht entschuldigen mit so Unwissenheit, aber dann macht man natürlich auch so Sachen, dann kommt irgendwann mal so eine technische Innovation wie die ganze Digitalisierung. Es gibt dann irgendwie auf einmal einen Herrn Jobs, der irgendwie ganz tolle Handys verkauft und dann sowas wie iTunes erfindet und geht dann zu den ganzen Plattenfirmen und bietet den Deal an, die dann alle Plattenfirmen, also so war mein Eindruck zumindest damals, einfach so blauäugig unterschreiben und sagen so, wir sagen jetzt mal pro Track 99 Cent. Woher kommt dieser Betrag? Weißt du, das wird dann so irgendwie willkürlich, scheint es. Ne? Also gerade natürlich mit den ganzen Sachen, die da dranhängen, mit den Komponisten, also mit auch Verlagswesen, mit Masterwesen, also dem Verkauf quasi der Rechte und so. Und das ist natürlich immer alles schwierig. Da muss natürlich so eine ganze Musikerlobby, und das hieß ja jetzt auch während der Pandemie, dass es da zumindest irgendwie mal Anzeichen gab, sich irgendwie vielleicht sogar mal zusammenzuschließen, gewerkschaftlich oder wie auch immer. Und dann zu sagen, ey, lass uns mal für unsere Rechte einstehen. Und für mich ist es manchmal schwierig, weil ich wirklich beide Seiten kenne. Ich bin Künstler, ich bin Kreativer, ich bin Macher. Bin aber auch Musikindustriemensch. Weil ich habe mein eigenes Label und so und versuche da immer beide Seiten so abzuwägen. Und es ist nicht einfach. Es ist einfach wirklich schwer.
Ja, und das ist auch eine Industrie, das ist eine Musikindustrie.
Genau.
Ne? Also es spielt einfach auch, da spielt der Faktor ganz klar mit.
Absolut.
Da du ja auch DJ bist, ne, und ich glaube auch immer noch mit Leib und Seele, ja, sofern man das noch beurteilen kann, haben wir ein Zitat für dich rausgesucht.
Okay.
Und der Tobi wird es dir vorlesen, ne, einmal auf Deutsch und dann auch für unsere Zuhörerinnen auf Englisch und auf Deutsch. Und dann darfst du mal raten, von wem es ist.
Okay.
Ist natürlich immer ein bisschen gemein. Würde ich sagen, auch schwierig immer rauszufinden. Aber wir machen das Spiel immer und dann, Tobi.
I am of the opinion that as a DJ you must always play what you love and ignore what's trendy. Because true passion always eclipses what's fashionable. Quality is always fashionable. Ich bin der Meinung, dass man als DJ immer das spielen muss, was man liebt. Und sich nicht auf das konzentrieren sollte, was gerade trendig ist. Denn wahre Leidenschaft stellt immer das in den Schatten, was gerade modisch ist. Qualität ist immer modisch.
Klingt so ein bisschen nach Laurent Garnier. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Nee, stimmt nicht.
Okay.
Aber ja.
Ja.
Aber dann hätte ich es wahrscheinlich Französisch vorgelesen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Laurent spricht ja phänomenal Englisch insofern. Genau. Ja, wollt ihr das schon lüften oder darf ich noch einen Telefonjoker benutzen?
Du kannst ja mit deinen Anrufs. Aber nee, das haben wir in einer Aufnahme. Hör auf, so digital sind wir hier nicht unterwegs. Das ist von Boy George.
Ach cool, super. Ja, super. Ja.
Guter.
Toll.
Guter Mann.
Ja, selbstverständlich. Also natürlich sollst du, und das ist ja das Schöne, wenn man, und das ist ja heutzutage, sage ich mal, nicht bei jedem so, aber wenn du Produzent und DJ bist. Es ist ja auch wunderbar, weil du halt irgendwie deine Kreationen dann auch selber irgendwie darbieten kannst und neue Sachen, also im Prinzip auch, was du liebst. Aber auch ein Boy George wird Sachen spielen, wenn er sagt, ey, da ist gerade eine geile Nummer am Start, die ist gerade fresh und die nehme ich mit in mein Set auf. Also das gibt's natürlich auch. Also das ist also jeder, der einfach gute Musik mag, der wird auch sagen, ey, ja, eigentlich spiele ich keine trendy Sachen, aber das ist gerade in, das mag ich. Also insofern.
Der Gedanke, dass aber auch vor allem die Qualität ja eine Rolle spielt. Also
aber wie definiert man Qualität? Ist ja auch immer sehr subjektiv. Ist es die Qualität der Produktion? Musst du ins Abbey Road Studio gehen dafür, dass du sagst, ey, das ist, ich habe hier 50.000 Euro für einen Track ausgegeben mit Geigen und da hat Elton John noch auf dem Piano gespielt und so. Ist es das oder was definiert die Qualität?
Wenn du jetzt DJ bist und die Tanzfläche ist voll, dann machst du ja wahrscheinlich einen qualitativ hochwertigen Job.
Mhm.
Auch wenn natürlich immer alle DJs daneben stehen und mit dem Finger sagen, der macht jetzt das. Und das kennst du ja wahrscheinlich auch alles. Ist ja am Ende die Frage, wenn es funktioniert hat und sich durchgesetzt hat, hat es ja auch irgendwie eine Berechtigung.
Das Publikum entscheidet. Das ist leider ist es so irgendwie. Und was manchmal natürlich schwierig ist und warum es wahrscheinlich dann auch Kulturförderungen gibt. Ne? Also wenn du jetzt sagst, brauchen wir jetzt drei Orchestren in Berlin oder brauchen wir nur eins oder so? Also das sind ja immer so Sachen. Aber es gibt halt Sachen, die sind einfach förderungswürdig. Ne? Und da muss dann halt nachgeholfen werden, weil ansonsten sagen die Leute, okay, ich gehe lieber irgendwie auf einen Rave, da sind 10.000 Leute und das ist doch offensichtlich erfolgreich.
Ja, aber sollte trotzdem vielleicht auch gefördert werden, nicht nur die sogenannte Hobby.
Nee, definitiv, da hast du auch recht. Aber wie gesagt, im Prinzip ist es ja so ein gesellschaftliches Chartsystem, dass du sagst, ne? Das ist jetzt auf Nummer eins, also insofern hat es eine Daseinsberechtigung.
Meinst du, dass es auch prinzipiell so ist? Also ne, wir sind jetzt ja, würde ich ja sagen, auch wieder, du bist ja nochmal eine ältere Generation als wir beide, aber es ist ja dann auch so, ich kenne das jetzt von uns, aber ich glaube, wir beide haben uns auch mal darüber unterhalten. Wenn man jetzt auf die jungen DJs guckt, ne, die spielen ja sehr schnell, sehr trashig. Eigentlich, die gehen ja hin und dekonstruieren diese ganzen Tracks, legen die auf 140, 450 BPM und ballern das ab. Und es wird ja eigentlich immer so ein bisschen ja so beäugt und dann wird so gesagt, es ist eigentlich totaler Trash. Hat sich irgendwann erledigt, aber hat ja irgendwie jetzt auch ein bisschen gehalten. Wie würdest du das vielleicht in so einem größeren Kontext einordnen, jetzt gerade so diese Bewegung?
Also ich habe darüber früher wirklich geschmunzelt, weil dann Menschen irgendwie sagten, ja, das ist irgendwie the circle of time und alles kommt irgendwie wieder und wart mal 20 Jahre und so. Und man sieht es natürlich ganz offensichtlich an so Sachen wie Mode. Ne, dass du siehst auf einmal wieder Plattformshoes und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 70er, 80er, 90er, 2000er. Und ich glaube, das ist eigentlich das genau das Gleiche. Also als ich so groß geworden bin und dann irgendwie natürlich auch vielleicht unsere Eltern vielleicht mal zu so einem Punkkonzert gegangen sind oder so, ne, wo die einfach gesagt haben, ey, eigentlich können die ihr Instrument gar nicht richtig spielen, die da auf der Bühne sind. Das ist aber geil, drei Akkorde. Drei Akkorde ist für mich dann immer so, dass ich sage, okay, ist eigentlich Blues irgendwie, ist auch wieder geil. Und irgendwie ist es das Gleiche heute. Dass du sagst, ne, irgendwie ist es so rough und irgendwie so, ey, das muss jetzt aber nicht irgendwie alles hoch detailliert, irgendwie ganz toll produziert sein. Und es ist einfach nur eine geile Energie. Und das ist so ein bisschen, wie ich das so wahrnehme. Und hat eine komplette Daseinsberechtigung. Auch wenn es vielleicht nicht meine Musik ist, sag ich so, ey, ja, do your thing irgendwie. Also ich finde das schon auch cool, wenn die Kids heute sagen, ey, das ist einfach richtig, das ist einfach laut und schnell. Ich meine, das haben wir alles mal gehabt irgendwie. Ne? Das musst du ja mal, also als wir auch mit Peppermint Jam, mit unserer eleganten New York, UK orientierten Vocal-House-Musik gestartet sind, haben wir als Vertrieb aber trotzdem sowas wie ID&T vertrieben. Ne? Also aus die Holländer, die halt Gabba gemacht haben mit 300 BPM irgendwie so. Ne? Also richtig hardcore. Und das war aber für uns okay. Ne? Es gab dann irgendwie da Vinyl mit ganz eleganten Garage-House-Dingern und aber trotzdem die ID&T Thunderdome. Keine Ahnung, was es da alles gab. Und es hat irgendwie netterweise koexistiert.
Du produzierst ja vermutlich auch Leute, ne?
Genau.
Und bist ja wahrscheinlich auch mit ganz verschiedenen Stilen dann auch in Kontakt. Oder bist du da sehr auf der Schiene von der Musik, die so im Rahmen von Peppermint Jam ist? Oder machst du auch mal eine Gabba-Nummer? Oder machst du auch mal eine Trap- oder Schlager-Nummer?
Also in der Theorie tatsächlich ja, weil ich im Prinzip einfach jetzt, also... Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich vermute mal, dass jeder natürlich irgendwie, wenn man Teenager ist und irgendwie so seinen eigenen Stil entwickelt, dann ist man relativ arrogant. Mhm. Dann sagt man, ich habe mein Ding und alles rechts und links davon ist scheiße. So, bei mir war es also ganz, ganz klassisch. Mein Vater hat früher türkische Musik zu Hause gehört, ich habe es gehasst. Meine Mutter hat Tom Jones gehört zu Hause, ich habe es gehasst. Mhm. Es war schlimm. So, fast forward, 20 Jahre später stehe ich mit Tom Jones im Studio und mache Sexbomb. Weißt du, was ich meine? Und das sind halt alles so, also oder Horny, ne, zum Beispiel. Eine Nummer, die, also mein erster großer Erfolg quasi. Und das ging als Instrumental los, war eine super coole Clubnummer. Und auf einmal wird es im Prinzip auch so ein Radiohit und wie auch immer, also im Prinzip öffnet das dann eigentlich schon so den Geist und du sagst so, okay, eigentlich bin ich ein cooler Club-Dude. Und achso, der ehemalige Besitzer von Defected Records, Simon Dunmore, der jetzt vor kurzem verkauft hat, der hat zu mir gesagt, ey, muss die hier, Sexbomb, geil, Nummer 1 in England, Gratulation, aber du weißt schon, dass das Ende deiner Coolness ist. Ich muss immer rein, ich krieg gerade Gänsehaut, weil es war damals, hat mir so eine Angst gemacht, diese Aussage. Ich hab gesagt, ey, scheiße, ne? Jetzt hast du hier so ein Pop-Ding gemacht und bist du auf einmal gar nicht mehr so der coole DJ oder Dude und was heißt denn das jetzt eigentlich für einen und so. Habe ich Gott sei Dank ganz schnell irgendwie verarbeitet und gesagt, ey, nee, eigentlich ist das eine tolle Opportunity und es öffnet mir so die Tür in diese andere Popwelt. Und seitdem bin ich viel mutiger geworden mit Musik. Also ich habe dann auch mal irgendwie eine Rockband gemacht, habe mit Klassikern zusammengearbeitet, bin im Prinzip als Produzent offen und bin jetzt nicht so der Auftragsproduzent. Also klar machst du auch mal einen Corporate-Job irgendwie, wo du sagst, ey, es gibt hier mal eine Werbung für keine Ahnung. Aber suche mir schon die Sachen aus, die ich mag, aber ich bin da viel wagemutiger und das muss nicht unbedingt in meinem persönlichen Geschmackskosmos stattfinden. Und sondern ich sage da schon, ich bringe da natürlich meinen Flair rein. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Auftragsproduzent, wo ich sage, ey, geht mal zu Mr. Max Martin, der macht das, wenn ihr es so auf Schwedenpop haben wollt, dann geht zu dem.
Ja.
Aber wenn die sagen, ey, eigentlich finden wir deinen Stil gut, aber wir haben halt eine Nummer, die ist halt irgendwie so oder so, dann probiere ich das schon mal.
Und, also, deine Mutter hat sich ja ganz gut durchgesetzt dann, ne?
Ja, genau. Also, die hat original, so kleine Anekdote, ich habe sie irgendwann mal, es gab da den Echo noch, unseren deutschen Musikpreis, der fand damals in Hamburg statt und da haben Tom und ich dann Sexbomb performt und da war ich dann an dem Abend essen mit Tom, mit seinem Sohn Mark, der sein Manager ist, meiner Mutter und mir, also wir zu viert quasi. Und meine Mutter hat mit Tom ein ganz tolles Foto bekommen quasi und das hängt jetzt ganz präsent in ihrem Wohnzimmer. Also ich habe als Sohn alles richtig gemacht.
Da hast du einmal deinen Vater mit dem Zeitungsartikel und einmal genau, deine Mutter mit
ganz
Tom Jones.
Genau, das ist dann so, also nochmal
100% so
abgehakt, check.
Ja, super.
Ich möchte kurz Armin noch einmal kurz vorgreifen, weil der wird gleich ganz streng im Programm weiterschreiten, professionell, was wichtig ist. Wir dürfen uns nicht verlabern. Aber alles bei dir gerade mega gut. Ich habe am Anfang so ein bisschen auch nach Rough Times gefragt.
Okay.
Wann war denn mal ein Moment der Verzweiflung so als Musiker? Gab es den als Produzent, wo du sagst, ach, nee,
Witzigerweise mit dem ersten Erfolg, mit Horny, da hatte ich so, also erstmal damals Viva MTV, das erste Mal wird dein hübsches Gesicht mal im Fernsehen gezeigt. Leute gucken dir hinterher. Am Anfang war ich so, ey, was ist denn hier los? Dann wurde ich irgendwann aggro, weil ich gesagt habe, irgendwie, das ging mir, das fand ich übergriffig. Und dann kriegst du natürlich irgendwann, verstehst du die Mechanismen und sagst doch klar, also jetzt so funktionieren wahrscheinlich Medien. Und verzweifelt war ich, weil Horny war ein Überraschungserfolg, aber auch so groß, wo dann mein damaliger Vertrieb gesagt hat, ey, weißt du was, jetzt ein Künstleralbum. Und am besten machst du 13 Hornys. Logisch, ne? Oder nicht? Also du hast einen Erfolg und sagst so, okay, das jetzt mal 13 auf so einer LP. Und ich so, ja, klingt logisch. Dann habe ich angefangen in meinem Studio. Ich habe das Ergebnis nie einem vorgespielt. Und es gibt mein erstes Artist-Album, heißt Gourmet de Funk. Das ist im Prinzip so ein wirklich so eine Häutung, weil ich gesagt habe, wisst ihr was? Und ich hatte ja einen Vertrag mit denen. Ich musste ein Album abliefern. Also mit Konventionalstrafe und so sogar. Und dann habe ich Horny auf diesem Album als Jazz-Version gemacht. dann habe ich Sexbombe, also nur so, das ist im Prinzip, also müsst ihr euch mal anhören, das ist ganz lustig, und Megomede, eine coole Platte, richtig geil, also auch coole Leute und Rosie Gaines, die mit Prince gearbeitet hat, und geile Leute, aber das ist eine Soul-Funk-Platte, also komplett antizyklisch. Weil, also, das ist so, das war wie so eine Revolution in mir. Das kannst du nicht machen. Kannst dich doch jetzt hier nicht 13 Mal und wiederholen. Ich habe das null gefühlt.
Was hat
null.
Das Label gesagt zu deiner Jazz?
Ich fand die, also, Gott sei Dank war die Platte gut an sich, okay. Aber die war natürlich was ganz anderes und die haben es halt im Prinzip akzeptiert, weil das der Deal war.
Okay.
Aber die waren schon cool. Also Label war ja mein Label, aber wir haben es lizenziert und die hatten halt Mitspracherecht, weil es natürlich auch um Vorschüsse und so ging. Und die hat auch okay funktioniert. Es gab noch eine andere Nummer, die erfolgreich war, Fire. Also insofern war alles cool. Aber das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, ich fühle mich nicht gut dabei.
Spielst du das noch gerne, wenn jetzt jemand kommt, sagt mal, hier komm, leg doch mal Horny auf, jetzt hast du dabei oder was? Ich meine, das ist ja.
Ich spiele Horny immer.
Ja.
Also es gab tatsächlich auch Zeiten, wo das dann so groß war. Ich habe es natürlich am Anfang gemacht und dann natürlich mit den verschiedenen Remixen. Und mittlerweile gibt es ja geile Remixe, also von Radio Slave und so. Geile. Richtig coole Dinger. Aber eine Zeit lang habe ich natürlich gesagt, jetzt kannst du selber nicht mehr auflegen. Ja. Das geht ja nicht irgendwie. Und das mache ich jetzt aber schon seit 5, 6 Jahren und so bin ich so, dass ich sage, nee, bin ich stolz drauf, das ist geil. Natürlich auch immer in so pfiffigen Edits und so, was halt keiner hat und so. Und dann, wenn die Leute dann irgendwann mitkriegen, was da gerade reingemixt wird und dann geht's los, das macht schon Spaß.
Super.
Ja.
Cool.
Richtig cool.
Ja, dann kommen wir doch zum nächsten Punkt, ne? Dann drehen wir vielleicht um, sprechen wir kurz mal über das Bild, bevor wir über die Bilder sprechen, die du uns mitgebracht hast. Das ist ja unser Cover. Und kennst du das Kunstwerk? Weißt du, was steht?
Nee, sieht mega aus.
Hast du eine Idee, von wem das ist? Oder wo es stehen könnte?
Ist das ein echtes Kunstwerk?
Wir lösen.
Oder ist das eine KI-Schweinerei?
Das ist eine KI-Schweinerei.
Ja, das ist fast in die Falle getappt. Ja. Überlegt, wer macht das jetzt hier irgendwie?
Investigativstrategie hast du ja gerade angewendet.
Genau.
Rückfragen werden die nicht akzeptieren. Hier wird einfach in die Falle getappt und gut ist.
Was gibt man da als Schlagworte ein, damit sowas irgendwie rauskommt?
Das ist ein Prozess. Also das war wahrscheinlich das 300. Bild.
Ah, okay.
Also,
erstmal random.
Nee, also die Idee war, es gab so ein Konzept. Ne?
Okay.
Es gab den Namen Kunst und Kommerz, die Idee für den Podcast. Und dann waren natürlich, gibst du erstmal viel drumherum ein, so wie Geld, Kunst, ne? Und du fängst dann halt an. Am Ende des Tages ist es ja auch ein Schaffensprozess gewesen, aber halt KI war das Tool.
Ja,
so. Und nicht irgendwie Photoshop oder selbst, ne?
Sieht tierisch aus.
Fühlt sich auch an wie unser Kunstwerk.
Aber ist ja, wollte ich gerade sagen, es gehört ja euch eigentlich, ne?
Ja,
das ist ja jetzt nicht irgendwie, also außer einer kommt und sagt, das Bauteil ist jetzt von Samsung, keine Ahnung, aber ist es ja nicht. Es ist lizenziert
auch, also das gehört wirklich uns.
Ist so, ne? Ist mega, richtig geil.
Können Sie kaufen.
Ja, wir
machen NFT draus.
Ja, genau.
Das ist aber bloß ein Zentimeter groß.
Ja, genau. ein Pixel, ne? Aber das so aufgezogen auf so einem Print, mega. Hammer.
Jedem, den du das zeigst, der interpretiert da was rein, der sieht da was. Es hat eine totale Tiefe. Also AI kann schon irgendwie auch das, also irgendwas im Menschen hervorrufen. Das ist schon, ich meine, es nutzt natürlich ja auch alles, was der Mensch irgendwie schon erschaffen hat.
Klar.
Aber es ruft schon Emotionen hervor. Es ist wirklich, also wir machen das ja mit all unseren Gästinnen hier. Tobi, du hast die Bilder von Musti.
Ich werde es jetzt mal überspringen.
An dieser Stelle hat uns Musti ein Foto mitgebracht, das er selbst geschossen hat, als er im Louvre sich die Mona Lisa angeschaut hat.
Die ich am Ende auch an den Podcast anhängen, kann sich jeder auch nochmal angucken.
Super.
Dann aber jetzt für...
Und das ist das Cover vom Podcast?
Das Cover.
Ja, mega. Richtig gut.
Oben ist es schon hier.
Richtig gut.
So. Oh ja.
So, wenn ihr vielleicht machst du das andere zuerst, dann wisst ihr wahrscheinlich.
Das ist die Offizie, oder?
Ne, ja, ist nicht ganz, aber mach mal das andere zuerst auf. Was? Weil das ist aus einer anderen Perspektive fotografiert.
So. Ah ja, das ist Louvre.
Louvre, die Mona Lisa.
Die Moni. Ja.
Das fand ich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob es passt hier heute, aber ich finde es ganz gut. Das ist ja natürlich, wir haben hier eigentlich eins der berühmtesten Kunstwerke der Welt.
Ob das berühmteste Kunstwerk.
Vielleicht sogar das. Und die Leute stehen davor und fotografieren das und gucken sich das nicht an.
Mhm.
Weißt du? Also die Leute gehen hin und gucken nicht erstmal und sagen, oh, das ist Summer, sondern gehen so hin. Ja, und beim anderen Foto siehst du es auch, wie hat eine Batterie von Handys irgendwie. Und das finde ich auch spannend. Also wie konsumiert man Kunst?
Mhm.
Ja? Ist das auch so mehrere Layers? Also kannst du dich direkt darauf einlassen? Musst du das über Umwege, dass du sagst, ich brauche das Original gar nicht, guck's mir auf dem Handy an oder geh nur hin und dieses Proof of Attendance, so nach dem Motto, ich war da?
Genau, da wollte ich dich gerade fragen. Also einmal, glaube ich, die Leute glauben nicht, dass das wirklich passiert ist, wenn sie es nicht durch ihr Handy wahrgenommen haben. Genau. Irgendwie funktionieren die Menschen mittlerweile so, Und dann nehme ich den Punkt, das ist ja auch bei Konzerten und so. Einfach so. Also bei Coldplay hast du, weiß nicht, 80.000 Leute und 80.000 Handys in der Luft. Ja, also
definitiv.
Völlig absurd. Und vor allem, wer guckt sich das denn wieder an? Also als ob du dir das Coldplay-Konzert nochmal auf deinem Handy angucken würdest.
Ja, aber ist das wieder wie gesagt, ich war da, deswegen bin ich jetzt geil. Ne? Deswegen bin ich als Mensch mehr wert. Oder ich zeig's meiner Liebsten zu Hause, das ist ein guter Grund, finde ich. Ne? Aber
was denkst du denn? Also was ist denn so?
Also ich finde es schwierig. Es ist natürlich so, also ich würde nicht so weit gehen, wie zu sagen, also Diskussionen gibt es ja jetzt immer überall, so nach dem Motto, Handys in Clubs verbieten. Nee. Ich finde, das ist, also verbietet den Leuten da nichts. Das ist doof, ne? Sondern schon irgendwie gucken, dass man vorlebt und irgendwie auch guckt, ey, ist die Stimmung. Also wir haben zum Beispiel, ich lege bei diesen Glitterbox-Partys im Hai auf. Ne? Das Hai Ibiza, früher das Space. Dreimal in Folge jetzt zum besten Club der Welt gewählt worden. Und es gibt da verschiedene Nächte. Dann geht halt irgendwie, sehen wir die Martinez Brothers oder Loco Dice macht was oder Black Coffee oder Eric Pritzius. Und sonntags machen wir halt Glitterbox. Das ist halt eine total genderübergreifende, altersübergreifende Feier. Also ich würde fast sagen, vielleicht könnte ich mir so eine Weiterentwicklung von so einem Studio 54-Konzept so vorstellen. Und die Leute haben richtig Spaß. Klar sind da auch mal Handys in der Luft, aber es ist nicht so, dass mich das stören würde. Die lachen, die smilen irgendwie. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, es kommt so ein bisschen auch auf die Programmatik an oder vielleicht irgendwie auch auf die Location irgendwie. Und dann bin ich persönlich fein damit irgendwie. Also, ne? Und ich mag es natürlich, wenn ich das Gefühl habe, die Leute hören mir zu. Ne? Ohne dass ich jetzt irgendwie dazu pragmatisch bin. Aber wenn die Leute mein Handy machen oder sich irgendwie was im Handy angucken, okay, sei es. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich bei einer Lesung bin und die Leute unterhalten sich, das ist doof. Aber jetzt so im Club stört's mich nicht.
Aber ist es nicht auch so, dass aber so ein bisschen dieses Performen der Gäste dadurch verloren geht? Weil das waren ja eigentlich auch, die sollen ja tanzen, die sollen feiern, das ist ja die Performance im Club. Das macht den Club ja erst zu einem Club.
Definitiv. Und meistens ist es ja, das ist ja immer mein Hauptargument für Live-Auftritte. Mhm. Weil sonst, also ich will, wenn ich, also ich liebe zum Beispiel Madonna-Konzerte, aber nicht der ihrer Performance wegen, sondern einfach, weil das halt ein Spektakel ist, weil es eine Show ist und nicht wegen ihrer Stimme.
Mhm.
Deswegen gehe ich da hin und gucke mir das an und sage so, wow, ne, also richtig geile Produktion. Und so müsste es ja eigentlich sein, weil wenn ich irgendwie sage, ich höre mir die Musik des Künstlers Musti an, dann kann ich zu Spotify gehen oder eine CD einlegen, whatever. Aber wenn du irgendwo hingehst und sagst, ey, da kriege ich mal was geboten, was halt wirklich live und nur für den Moment ist, dann, klar, ich weiß nicht, ob man dann sagt, okay, dann will ich, weil das jetzt so speziell ist, will ich das zumindest irgendwie mal 3 Minuten auf dem Handy haben, ist auch ein Argument.
Ah, also ja, ich sage ja immer so, wenn man jetzt irgendwie eine Story macht, fair enough, 15 Sekunden, 30 Sekunden, whatever, 3 Minuten, teilt man mal, geht ja auch um Sharing, ne? Ich war da und teilt es auch der Welt mit. Aber das Absurde, und das ist jetzt, also du kennst ja wahrscheinlich auch die Jungs von Keine Musik, wenn man sich jetzt die ganzen Videos immer anguckt, ne? Ich meine, das sind ja auch nur noch es ist ja einmal eine komplette Kugel Menschen um die rum mit allen Handys.
Genau.
Und es ist ja mittlerweile so, dass die nehmen denen ja die Handys immer jetzt weg.
Genau.
Ne? Was ich immer ganz lustig finde. aber jetzt auch gerade bei so einem DJ gibt es jetzt ja auch nicht so viel zu sehen, dass du da 15 Minuten dein Handy draufhältst.
Also
das ist 15 Minuten Rampa-Video.
Also da hast du recht. Es ist natürlich mittlerweile, also die haben da ja so ein Happening draus gemacht.
Ja.
Das ist halt die drei Kapalken, der eine mit seinem Kopftuch und Dings und so. Also geil. Aber ich zum Beispiel habe die Erfahrung, dass die Leute viel, wenn die mitfilmen bei mir, sind das auch so Trainspotter. Und auch so Nerds, die sagen dann, Chris, hast du auch nächste Tag in deinem Postfach so nach dem Motto, ey, Minute 53, welcher Titel war das? Also sowas, dass sie im Prinzip dann auch sehen, ey, okay, das sind irgendwie Tracks, die gibt's nicht, was ist das?
Aber da gibt's wahrscheinlich einen Unterschied, weil das eine ist ja so Sensations-Event, Geilheit und dann das Handy und dann gibt's ja, aber ist ja ein Unterschied, wenn jemand recordet, weil er sich für die Musik interessiert.
Definitiv, aber wie gesagt, auch da so, ja, also ich find's natürlich auch schön, das ist ja das Alleinstellungsmerkmal eigentlich von Live-Events, dass du sagst, ey, das ist eine Once-in-a-Lifetime. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine Altersfrage. Also vielleicht, weißt du?
Die Afterlife, die ja diese Riesenshows mit den Visuals machen, die verbieten ja jetzt gerade vor
Events
und
sich,
oder überlegen. Sie haben
aber für die ist es ja tatsächlich eine Produktionsfrage. Die haben ja, wenn Afterlife zum Beispiel im Hai, ne, die kleben ja alle Kühlschränke von den Bars ab. Wegen des Lichts.
Ja, klar.
Ne? Also weil die damit die halt keine Einstreuung haben. Und bei Handys ist es ja genauso.
Ja, aber es ist ja da bei den visuellen Sachen ja für die Leute noch wichtiger. Da kommen wir jetzt so ein bisschen wieder zur Mona Lisa zurück.
Genau.
Ja, die Mona Lisa legt ja keine Musik auf und da gibt es ja nichts zu gucken. Und das ist ja auch so, ich war da, klar, diesen Fakt gibt's. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es da ein bisschen darum geht, um dem Ganzen noch näher zu sein. Ja, also genau wie bei Fashion, da zieht man sich Kunst ja an. Ja, also das ist so, wenn ich einen Star habe, keine Musik, sind ja auch so Trendsetter, was Klamotten angeht. Ja, die Leute wollen sich auch so anziehen, die wollen dem nahe sein. Und ich glaube, so diese Fotos davon machen, kann ich mir vorstellen, dass es einfach ist und dass man noch versucht, dem Kunstwerk einfach noch näher zu sein. Ja?
Ich habe dann natürlich auch die Mona Lisa dann irgendwie mal versucht, so, weil ich will die natürlich von nah sehen. Will die genau diese Nuancen und halt, ne, dieses ganz besondere Lächeln und so.
Ja, man will ja auch die Aura also von diesem Kunstwerk spüren. Das ist ja auch das, also muss ich, gebe ja zu, in den Offizien Louvre, ich habe auch Fotos gemacht.
Darf man das nicht, oder was?
Doch. Ich meine, aber
darfst du, aber
wir waren ja auch zusammen in London, haben ja auch Fotos von dem ein oder anderen Kunstwerk gemacht.
Fotos, ich kann mich trotzdem nicht dran erinnern. Ja? Wir waren direkt nach dem Gig.
Ja.
Ich habe mich an Mina gesagt, komm, wir müssen jetzt kurz.
Ja, ich wenn ich in der Stadt bin und ich wollte unbedingt den Holbein sehen, den Ambassador von Holbein.
Ja.
Und den habe ich noch nie in Wirklichkeit gesehen und da habe ich Tobi gesagt, mir völlig
egal. Wo hängt der?
Wo waren wir denn? Das war das National
Museum.
Gallery.
Okay.
Nee, das war Museum of London.
National Gallery, glaube ich, hängt der. Ja, also eins von den großen. Mhm. Und deswegen auch, Lorenzo hat mich komplett verzaubert, nachdem ich das erste Mal da war. Und von Uffizien über, wenn du den David dir anguckst, in der, also egal was, es ist alles.
Also Florenz ist pervers, weil du ja auf jedem Stein, auf den du trittst, ne, das ist ja 400 Jahre, keine Ahnung, irgendwie. Das ist Geschichte, genau. Und Uffizien war geil, weil ich habe ja meinen Sohn dann damals auch zur Schule gefahren, dann immer 8 Uhr morgens, das war mal mein Trick, weil Uffizien halt immer so voll ist und ich bin dann immer um 5 nach 8 stand ich davor. Mit 3 Asiaten noch irgendwie, ne? Also da war sonst gar nicht. Wir sind zu viert irgendwie da rein. Als Erste habe ich die Uffizien für mich gehabt. Ach, ne? Das machst du halt irgendwie schön noch Espresso vorher und alles ist schön.
Kaufst du Kunst?
Bitte?
Also hast du zu Hause Kunst?
Ich habe ein bisschen Bilder Kunst, genau. Meistens Sachen, ich bin so ein Impulskäufer. Also wenn ich mal irgendwo bin und sag so, ey, das gefällt mir jetzt gut oder ich habe einen Bezug zu dem Künstler. Oder in London war in der, wie heißt denn das nochmal? Die haben diese geile 70er-Jahre-Ausstellung mit Adidas zusammen gemacht, diese Street-Art-Ausstellung. Also auch mit den ganzen, wie Hip-Hop-Kunst entstanden ist, aber auch mit der UK- und US-Szene. Also auch mit Shepard Fairey und so, aber auch mit vielen UK-Artists und auch mit Malcolm McLaren. Da haben wir so einen geilen Print geholt von diesem, erinnert mich an euer Kunstwerk, dieser Ghetto-Blaster mit diesen Antennen und Dings. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt. Ne? Also sowas, wenn ich das dann sehe und sag so, ey, das ist geil. Oder mal ein cooles Bild. Also ich habe auch in Italien Künstler kennengelernt. Also im Prinzip, wie heißt der, Lorenzo Fonda. Das ist so ein bisschen so Caravaggio Schüler, würde ich vielleicht sagen. Ja. Genau so. Also solche Wolken hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Ne? Also unfassbar.
Also du gehst auch so über die Straße, siehst einen Straßenkünstler, findest du geil, der verkauft gerade was.
Wenn das richtig, also so in Kuba habe ich das zum Beispiel so gemacht. Da war so ein Straßenkünstler, hab gesagt, ey, geil, geile Dinger, gib mal drei irgendwie, ja, so.
Also
ne?
Interessiert dich ja so, gehst du jetzt nicht in Auktionshäuser und sagst, ey, ich brauche jetzt hier.
Nee, also es ist nicht so, ich freue mich natürlich, wenn ich ein Kunstwerk habe, wo ich weiß, das ist vielleicht irgendwie 3 Jahre später mal 3 Euro mehr wert irgendwie, aber
also als
das, ist, das ist nicht mein, genau.
Was hängt denn bei dir das Wertvollste, was bei dir hängt? Also gibt es da schon was? Was lohnt
sich von dir also mal? Anders gefragt, es kann ja auch eine Platte sein. Ja, vielleicht eine unterschriebene Platte. Ne?
Kann ja, ja stimmt. Auch sein. Ja. Obwohl ich zugeben muss, ich hab, das hat mit der Pandemie eigentlich nichts zu tun, aber da hat man natürlich viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Ich habe eigentlich alle meine Platten verkauft für auch entspanntes Geld an einen so einen Händler, gesagt, ey komm, mach damit, was du willst, und gib das hoffentlich, findet das gute Leute, die das haben wollen. Und dann habe ich auch einige Menschen tatsächlich glücklich gemacht. Einige waren total, haben gesagt, also Unverständnis, haben gesagt, warum verkaufst du deine Platten, verstehe ich nicht. Und kauf jetzt aber wieder. Also für mich ist das dann auch so, und ich wollte mich einfach so befreien. Platte weiß ich gar nicht so, natürlich Sachen, die also viele Sachen, die ich damals produziert habe, die gibt es auf Vinyl, aber die gibt es zum Beispiel auch nicht digital. Irgendwelche Quincy Jones Mixe oder wie auch immer. Das sind natürlich so Dinger, wo ich dann eventuell auch mal sage, ey, kann man einem tollen Menschen mal schenken irgendwie oder sowas. Aber was hängt bei mir? Also wie gesagt, ich glaube, der Lorenzo Fonda, die bei mir hängen, diese zwei, die kosten, glaube ich, schon so ein bisschen was irgendwie.
Aber am Anfang in der Vorstellung hatte ich ja das Zitat von dir vorgelesen, der Computer ist das Herz des Studios. Mhm. Erklär doch mal.
Weißt du, wann ich das gesagt habe? Zufällig? Nee, weißt du das?
Nee, ne?
Also ist natürlich so. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, ich habe Glück gehabt, dass ich natürlich auch meine musikalische Studiosozialisation in einer Zeit angefangen habe, wo du auch mit Bandmaschine gearbeitet hast. Also ich konnte auch Bänder schneiden, wieder zusammenkleben und so weiter und so fort. Da gab es auch schon Computer, es war aber eher so ein bisschen rudimentär und nicht so advanced wie heute.
Diskette.
Und das ist, ja, wirklich. Also Diskette, ne? Also Laufwerke ohne Ende. Ich habe natürlich auch, liebe ich immer noch meine Archive-Sampler, weil sie natürlich auch einen geilen Sound haben. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt, aber ich mag tatsächlich das Zusammenspiel zwischen analog und digital. Und der Computer ist natürlich das Herz des Studios. Also das ist so, ne, das ist deine Plattform, auf der du arrangierst, auf der du produzierst. Aber bei mir natürlich in Kombination mit einem Analog-Mischpult. Ich habe es bei euch hier gesehen, ihr habt geilstes Analog-Gear, die geilsten Keyboards habe ich auch. Und so macht das zusammen Spaß. Aber der Computer selber ist natürlich ein Gottesgeschenk, muss man wirklich sagen.
Aber würdest du auch sagen, der hat die Art, wie Musik gemacht wird, verändert?
Ja, definitiv. Definitiv. Also
die Musik an sich, die dann rauskommt.
Also das Schöne ist in meiner Welt, also wenn wir jetzt mal von KI, obwohl es da auch so ist, also irgendwann hat der Mensch ja mal was reingegeben. Ja, und das wird dann, und das ist beim Computer genauso. Also mir egal, ob ich jetzt auf Band aufnehme oder dann direkt irgendwie in den Computer aufnehme. Wenn der Mensch es zuerst spielt oder komponiert, ne, also da, wo es letztendlich dann arrangiert und bearbeitet wird, das ist mir dann echt egal.
Aber es war ja auch ein, sag ich mal, auch ein Schritt in neue Genres durch den Computer.
Genau.
Also es sind ja nicht mehr Bands, die sich treffen in Studios,
genau,
und irgendwie jammen, ja,
genau,
sondern das ist jetzt, ja, auch ein Mensch, der ja komplett alle, also die Band ersetzen kann.
Definitiv, aber da kommen wir zu einem Punkt zurück, den hatten wir vorhin schon kurz angerissen mit der Kreativität. Wie lange ist so eine Kreativitätsspanne eines Künstlers? Und auch wenn du jetzt einen Computer hast, vielleicht keine ganze Band mehr, wo Leute zusammenkommen, aber auch da muss man dann auch sagen, ey, ich will aber trotzdem hier noch mit mehreren Leuten oder mal verschiedenen Künstlern oder vielleicht mit einem Geiger was machen. Und wo das dann letztendlich aufgenommen wird, ist egal. Aber die geistige Arbeit dahinter, ja, die Idee, dass man zumindest sagt, ey, wie strukturiert man einen Song? Die ist schon wichtig, und ich habe aber nichts dagegen zu sagen, ey, okay, jetzt lass uns nochmal das ganze Stück abspielen, um dann in der Stelle einzusteigen, oder der Computer sagt, ey, dafür brauche ich 5 Sekunden, ich schneide das mal kurz raus. Das ist natürlich hilfreich. Mhm. Das ist aber im Prinzip dann nur, ne, so ein bisschen Schützenhilfe zum kreativen Prozess.
Also machst du auch qualitativ keinen Unterschied?
Nee, eigentlich nicht.
Okay.
Aber gut, dass wir Computer haben.
Genau.
Nicht jetzt mit dem Tape.
Und das können wir jetzt erstmal so stehen lassen. Ja. Wie kam das mit Tom Jones zustande? Ist er auf dich zugekommen? Bist du auf ihn? Habt ihr euch zufällig irgendwie backstage getroffen?
Ja, also wie gesagt, das ist natürlich irgendwann, wenn du, Also mit meinem ersten Erfolg Horny und natürlich auch mit der Grammy-Nominierung. Also das war, die Grammy-Nominierung ist ja so ein Industriepreis. Also ich weiß nicht, ob das das normale Publikum da draußen so richtig interessiert, eher nicht. Aber so die Industrie nimmt das schon wahr, das ist cool. Und Horny war aber natürlich so ein Pop-Hit irgendwie, wo dann natürlich auch schon Leute sagen, ey, okay, ne, ist zumindest so vielleicht mal einer von uns, irgendwie auch ein Popstar oder whatever. Und dann hast du natürlich auch Kontakt zu Menschen. Und früher, also jetzt ist es ja sehr extrem, du kannst ja virtuell jetzt mit jedem arbeiten. Aber auch früher, ich habe mit vielen Leuten gearbeitet, mit die habe ich nie im Studio getroffen, sondern es wurden Bänder hin und her geschickt. Also wenn du so einen Michael Jackson Remix machst, da kriegst du 24 Spurbänder, 96 Spuren und man telefoniert zwar dann irgendwann mal, aber irgendwie hast die Leute nie getroffen. Das ist natürlich, wenn du irgendwann mit so einem Erfolg, wollen dich die Leute dann vielleicht auch mal persönlich sehen. Und wie gesagt, Horny Erfolg, dann geht's natürlich um so eine Nachfolgesingle irgendwann. Und zu der Zeit gab's noch die Musikmesse MIDEM in Cannes. Also wie die Filmfest spielen kann, das gab es für die Musik auch. Und da ist mein Ex-Partner damals, mit dem ich auch die meisten Songs geschrieben habe, der war irgendwann da und hat da den Mark, also den Sohn von Tom Jones getroffen, Mark Woodward. Und die haben so gesprochen, meinte, ey, Musti finden war geil, und vielleicht hat der ja mal Bock, irgendwas für Tom zu machen oder zu remixen. Einen von seinen alten Krachern irgendwie so, ne? Und da war der Kontakt da und dann haben wir irgendwann im Studio, haben wir überlegt, was können wir da mal machen? Meinte, ey, das wäre irgendwie schon so ein ganz smarter Move, vielleicht mit Tom Jones mal so eine Nummer zu machen. Das erwartet irgendwie keiner. Und haben angefangen, ich hab so ein bisschen Blues gespielt, Piano, dann haben wir so, ja, Tom, haben so angefangen zu überlegen, für uns ist er ein Sexsymbol, also haben wir auch mit dem Begriff Sexsymbol gespielt, war aber nicht ganz rund, und dann habe ich immer gesagt, ey, probier mal Sexbomb. Und dann ging es ganz schnell, also innerhalb von 2-3 Stunden war der Song eigentlich geschrieben, und die Sängerin, die Horny gesungen hat, die Emma Lenford, die hat dann das Demo von Sexbomb gesungen. Also ich habe dann im Prinzip, also eigentlich so wie das Original von Sexbomb ist, noch ein bisschen rougher produziert, haben wir das dann dem Mark von dem Sohn von Tom geschickt. Und da haben wir auch relativ schnell, nachdem das dann da war, irgendwie einen Tag später einen Anruf bekommen. Da gesagt, ey, mega Nummer. Komm rum, wollen wir aufnehmen. Und die Idee war ja eigentlich, dass das eine Nachfolgesingle für Horny, für mich ist, für mein Album. Und da haben wir es aufgenommen und Tom im Studio in London und so. Also natürlich fühlt man, ob Sachen irgendwie cool sind, ist sich gut anfühlen, aber ich würde jetzt nicht mir anmaßen wollen zu sagen, ah, ich weiß jetzt, wie ein Hit geht. Aber bei Sexbomb, ja, war ich im Studio, Tom singt diese Nummer ein. Und der sitzt da vorne und der hat einen Take gemacht, um sich warm zu singen. Der hat auch ein Handtuch gehabt. Also der macht wie so Hochleistungssport in der Gesangskabine. Und dann den zweiten Take und ich drehe mich nur so zu meinem Partner Errol um und mache nur so, also im Prinzip, das ist ein Hit. Ne? Also das wusste ich dann im Prinzip. Und Tom hat dann auch in weiser Voraussicht irgendwie, hat er dann gesagt, ey, würdest du dir was ausmachen, wenn ich den Track auf mein Album nehme? Also natürlich ist es dann trotzdem eine Tom Jones und Musti Nummer. Aber das war wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Also er ist natürlich der Botschafter für diese Nummer, ne?
Ja, war spannend. Und glaubst du, es gibt diesen magischen Moment, wenn man, also den hattest du ja, aber dass man weiß, das ist jetzt ein Hit, ist ja wie so eine Geburt eigentlich. In dem Moment spürt man das dann?
Ja, also wie gesagt, bei Sexbomb habe ich es gespürt. Bei vielen Nummern, die einfach so, also ich bin ja sehr Groove getrieben. Also natürlich mag ich auch Text und mag Melodien und so, aber ich mag, wenn so ein Groove für mich funktioniert, bin ich eigentlich schon glücklich. Und das habe ich eigentlich relativ oft. Ob das jetzt der Monster-Hit wird oder einfach nur eine coole Clubnummer, sei dahingestellt. Also weil da hast du natürlich viele Faktoren. Gerade bei Tom, das war sehr spannend, würde ich gerne noch kurz erzählen, weil das war im Prinzip Guy Holmes, ein Plattenfirmenmensch, Gut Records, der hat irgendwann gesagt, ich mache mit Tom Jones eine Collabo-Platte, also mit Robbie Williams, das nennt sich dann Reloaded, mit Cardigans und so weiter und so fort, wo ja auch dann Sexbomb drauf gelandet ist. Und die ganze Musikindustrie in England hat den ausgelacht. Hat gesagt, ey, du kannst doch mit Tom Jones, ist irgendwie Old News, irgendwie, wer will den noch hören? Und der hat echt die Vision gehabt, das zu machen. Das sind alles so Faktoren, dass man natürlich nicht, also ich sage jetzt so, wenn ich mit Taylor Swift eine Nummer jetzt machen würde, Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das abgeht. Mhm. Ne, alles ist so klar. So. Mit Tom Jones, ne, schon bekannt, natürlich phänomenale Stimme, aber alles so, auch so against all odds. Ne, das sind alles so immer, ich denke, das hat immer ein bisschen auch was damit zu tun, dass du sagst, ey, ganz unerwartet und deswegen hast du eventuell da noch ein bisschen mehr Schub hinter.
Ja, aber das stelle ich mir unfassbar spannend vor. Also, Ja, krass, aber das hat es doch so geil gemacht wahrscheinlich. Also das ist genau auch die, darauf hat ja auch die Frage, weil ich meine, ihr habt euch ja sicherlich nicht Backstage auf irgendeinem Festival getroffen, deswegen wie die Herleitung zustande kam. Das wäre wahrscheinlich eher bei anderen Künstlern der Fall gewesen, aber nicht bei Tom Jones, weil das, würde ich ja mal sagen, vom Genre und vom wahrscheinlich von der Bubble komplett getrennt war. Aber ich glaube, das macht doch diese Nummer.
Definitiv, also die Affinität, und deswegen war es ja auch so spannend und vielleicht auch dann diese Aussage von meinem Kollegen, der gesagt hat, ey, das ist so, für deine Coolness ist das schon gefährlich, weil ich ja im Prinzip schon, also auch horny war eine Clubnummer. Zwar irgendwann poppig, aber Sexbomb ist natürlich, konntest du dazu tanzen, aber ist ja eher so eine Groove-Nummer irgendwie, also schon anders irgendwie. Und aber auch da, ich habe mich selber so ein bisschen überrascht, aber auch natürlich das Publikum draußen, die vielleicht einen gewissen Sound von mir gewohnt waren und gesagt haben, ey, das ist was anderes, aber irgendwie cool. Irgendwie geil. Und da habe ich dann so ein neues Fenster aufgemacht und das war für Tom natürlich mega und für mich erst recht.
Man hat einen zweiten Frühling da gehabt. Ne?
Ja, toi, toi, toi. Also der hat es geahnt, aber das ist schon cool gewesen. Ne?
Du hast eine neue Kategorie bei uns ein bisschen eingeführt, habe ich gerade gemerkt, wenn es um Kunst und Kommerz geht, weil wir sprechen gerade über Preise. Das hatten wir, glaube ich, bis jetzt noch nie so. Ne? Also, dass man einen Preis bekommt. Du hast gesagt, ein Grammy. Ich meine, jetzt weiß nicht, ob unsere Hörerinnen jetzt wissen, wie man einen Grammy bekommt, was eine Industrie etc. ist. Also, die Industrie aufgrund der Verkäufe wird ein Grammy verliehen. Ist das dann richtig?
Gott sei Dank ja nicht. Das war ja bei unserem deutschen Musikpreis im Echo so. Das heißt, du hast so und so viel Musikverkäufe und deswegen sind ja oft auch Schlagerkünstler haben ja sehr viel Preise abgegeben, weil die halt echt verkaufen in Deutschland. Ne?
Na klar.
Und in Grammy ist es eher ein Komitee, was ich ganz spannend finde. Also da kriegen auch Platten Preise, die eventuell gar nicht so stark verkaufen, aber wirklich geil gemacht sind. Da hast du dann so 300 Leute im Komitee und die geben dann ihre Stimmen ab. Und das ist schon spannend.
Ja, man muss bemerken, dass natürlich, wenn jemand einen Preis kriegt, der Wert steigert, auch als Künstler bis jetzt oder als Künstlerin, bis jetzt hatten wir ja sozusagen nur, okay, du machst was, dann jetzt in einer Auktion wird etwas verkauft und wie wird ein Preis denn generiert, wie wird ein Preis gesteigert, wie wird der Preis eines Künstlers, eines Künstlerinnen gesteigert und ein Preisverliehener, wie du auch sagtest, ne, wird in der Industrie dann wahrgenommen und du hast dann sozusagen einen höheren Wert, einen Verkaufswert. In der Musik ist ja ein bisschen anders als in der bildenden Kunst.
Ja, aber sehr guter Punkt. Das ist ja vergleichbar mit, wenn du jetzt ein Künstler bist und in der richtigen Galerie landest.
Genau.
Ne, Gagosian oder keine Ahnung, wo du weißt, wenn du da drin bist, ist dein Wert schon mal das Zehnfache.
Genau. Und da sind natürlich die Preise dann bei der Musik relevant und nicht nur jetzt so die Zahlen im Großen und Ganzen.
Klar.
Interessant, notiert. Wir hatten bis jetzt noch nicht so viel mit Grammys zu tun.
Ja, aber das Lustige, aber das Lustige war, das war ja zu einer Zeit, wo da gab es ja nicht so viel mit Social Media und so. Es war ja alles pre-Internet eigentlich. Und deswegen würde man, also wenn ich jetzt heutzutage für einen Grammy nominiert wäre oder jetzt den Ivor Novello, auf den ich wirklich stolz bin, das ist wirklich
den
ein Preis, der Ivor Novello, das ist ein UK-Preis für Songschreiber und da haben Lieber und Stoller, die für Elvis geschrieben haben, die Beatles, also die haben den Preis, das ist ein Songwriter-Preis, den haben wir für, ich weiß nicht, ob es für Horny oder Sexbomb, also für den Song bekommen.
Steht denn dein ganzer Kamin zu Hause voll mit so...
Nee, ein Ding. Also es gibt so ein paar goldene Schallplatten. Ich bin aber nicht so ein Ding, nicht so ein Typ, der sich das aufhängt. Die stehen dann so irgendwie unten rum.
Verbraucht schon Platz. Also es gibt eine Kiste.
Ja, es ist für Leute nett, sich das mal anzugucken, wenn die irgendwie, wenn das dann blättern, so mal durch und so. Aber die Ivor Novello, das ist so eine fette, also richtig schwer, so eine fette Bronzestatue. Das ist ganz toll. Da bin ich richtig stolz drauf. Aber wie gesagt, das ist so, das könnte man heutzutage wahrscheinlich, würde ich das auch machen, irgendwie natürlich viel mehr ausschlachten. Das hat man damals bekommen und dann wurde das irgendwo erwähnt und dann war auch gut.
Ja.
Aber jeder Preis hat ja dann, ist ja dann Song und eine Geschichte dahinter. Deswegen ist wahrscheinlich
jeder
auch
Preis
für die
hat Leute. Seinen Preis.
Aber es ist für die Leute wahrscheinlich ja deswegen auch so interessant.
Ja, absolut. Ja? Absolut. Also schon, wo es herkommt, klar.
Ist ja nicht nur irgendwie Show-off, sondern da ist ist ja auch immer was Spannendes im Studio oder im Büro.
Das stimmt.
Würdest du auch mal Schlager produzieren oder ein Schlagerset spielen? Wie stehst du zu Schlager?
Also, ich bin, warte mal, auflegen tue ich seit Ende 80er und bin als DJ so sozialisiert worden. Ich habe das Glück gehabt, einen coolen Club in Hannover aufzulegen, Casablanca. Es wurde mal tatsächlich als kleinste Diskothek Deutschlands bezeichnet. Ein ganz cooler Laden irgendwie mit katastrophale Infrastruktur für DJs. Also ich stand irgendwie mitten auf der Tanzfläche mit dem Rücken zu den Leuten. Die sind also auch immer in die
Reihe. Also Boiler Room damals.
Genau, so rein, wirklich. Also eigentlich ja. Und konnte da aber spielen, was ich wollte. Und das ging wirklich von einem Blues-Track über eine Rocknummer, tatsächlich auch mal eine Roland-Kaiser-Nummer, dann der coolste Funk-Track, dann irgendwie Chicago House, also im Prinzip wirklich so eine, so auch Musikwissen. Ne? Also der Inhaber irgendwie hat das so kultiviert, irgendwie, wir haben das damals so übernommen. Und deswegen bin ich für Musik generell offen. Und die Erfahrung hat mir gezeigt, never say never. Also auch wenn ich mal irgendwann gesagt habe, würde ich nie machen, habe ich es doch vielleicht irgendwann gemacht. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich würde vielleicht nie eine Schlagernummer produzieren, aber ich würde sie in meinem Stile machen. Ja, und genau, also jetzt nur, weil das Genre Schlager ist, kategorisch zu sagen, nee, mache ich nicht, ich glaube, da bin ich von weg mittlerweile.
Und auflegen heute noch? Und sonst
also nicht in einem coolen Club-Ding, wenn ich jetzt irgendwie, wenn du heiratest und rufst mich an, und dann spielen wir das geilste Hausset und ich mache zwischendurch Roland Kaiser, manchmal möchte ich schon mit dir und alle liegen sich in den Armen, das könnte ein schöner Moment sein.
Absolut. Und abschließend, hast du eigentlich mal ein Techno-Set, so ein richtig schnelles gespielt auch?
Ich war ja eine Zeit lang mal, wenn man das so sagen darf, Cocoon Resident, als er den Club damals gemacht hat in Frankfurt, also in den Samstag, das war aber eher so der Hausabend. Aber da habe ich schon ein bisschen straffer auch gespielt teilweise, aber nie richtig Techno. Es gibt natürlich so ein paar Techno-Nummern, die einfach irgendwie auch, also ob das jetzt von Carl Craig oder sowas, aber sehr hausaffin sind, aber noch nie ein komplettes Techno-Set.
Müssten wir mal angehen. Ich glaube,
das ist eine
lustige Erfahrung.
Ja, warum nicht? Vielleicht echt mal machen.
Mache
ich meine Hausaufgaben und dann Knights of the Jaguar und so. Also wenn ich sowas spielen kann, dann ist das cool.
Kann man ja alles interpretieren und reinmixen.
Genau.
Gut, dann kommen wir doch zu Jan, ein Gummibaum.
Yeah!
Unser Lieblingskategorie.
Okay.
Rubrik. Hannover, schönste Stadt der Welt.
Ja.
Ich mache das so, dass das Gummibaum, dass du das Space dafür hast.
Okay.
mit Dieter Bohlen in Urlaub?
Nein.
In der Panoramabar auflegen?
Ja.
Stiege Michael Jackson vom Himmel herab? Würdest du mit ihm ins Studio gehen?
Nochmal, ja.
Kann jeder Kunst?
Ja. Schade, keinen Gummibaum gemacht.
War okay, aber du schienst völlig überzeugt davon. Das hat ja auch so seine Qualität auf jeden Fall, wenn man eine Haltung hat zu.
Okay, cool. Man weiß, was man will vor allem.
Ja, finde ich gut. Ja. Vielen Dank.
Dankeschön, das war toll.
Das war sehr, sehr, sehr cool.
Viel zu kurz, wie immer.
Ja.
Also gerne noch 2 Stunden labern, irgendwie so, ne?
Aber, auf jeden Fall, das ist so, ja. Wir haben ja auch, das hören ja immer unsere Zuhörerinnen nicht. Wir haben ja schon im Vorgespräch und wir labern ja schon seit Stunden. Mhm. Wir müssen ja immer die Perlen dann auch für unseren Podcast an sich auflegen. Wir machen einfach noch einen, wo du Techno auflegst.
Ja, genau, geil. Das wäre geil. Ja.
Auf jeden Fall, aber das ist eine Sache, weil das ist doch mal was Spannendes, ne? Was
stimmt.
Weil ich kann mit deinem Skillset, wirst du sicher, also du hast ja alle Skills, die man braucht, kannst du dramaturgisch das sicherlich auch genial spannen.
Ja, definitiv. Und wenn du sagst, das ist jetzt nur eine, auch teilweise, wenn man sagt, man hat vielleicht so eine coole, groovige Nummer, die aber irgendwie so ein bisschen minimalistisch ist, als die 120 ist. Wenn die aber auf 135 machst, hat die einen ganz anderen.
Ein anderer Song.
Ja, ein anderer Song, ne? Genau.
Aber Groovy Techno ist ja jetzt auch wieder voll im Kommen und macht auch total Spaß.
Geil.
Das müssen wir mal angehen. Nee, aber
warum nicht? Sag Bescheid.
Auf jeden Fall. Das ist ein Projekt für die Zukunft. Und auch sprechen wir dann, wenn du das nächste Mal bei uns bist, sprechen wir drüber, wie es war. Finde ich ein spannendes Projekt. Und derweil Tobi sein Schlagerset.
Und auflegen.
Dann sagen wir danke.
Super, danke schön.
Und verabschieden uns an dieser Stelle von unserer Zuhörerin und freuen uns auf das nächste Mal. Bis bald.
Auf Wiederhören.
Dankeschön. Ciao.
Kunst und Kommerz, der Podcast.